Radio Prag, Nachrichten.
Staatsanwälte haben eine Analyse des Audits zu Babiš. Tschechien will mehr Entwicklungshilfe gegen Migration. Sopranistin Fleming tritt beim Konzert zum 30. Jahrestag der Samten Revolution in Prag auf. Die Staatsanwälte verfügen über ihre eigene Analyse des Entwurfs des Audits der EU-Kommission zum Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš. Die Analyse, die der oberste Staatsanwalt Pavel Zeman im Juni ankündigte, wurde von der obersten Staatsanwaltschaft ausgearbeitet. Staatsanwalt Boris Havel von der Prager obersten Staatsanwaltschaft erklärte gegenüber dem Magazin Echo 24, die Auswertung des Audits sei beendet worden, es sei nicht möglich, weitere Informationen zu gewähren, da das Verfahren nicht öffentlich sei, so der Staatsanwalt. Im Entwurf des Audits der EU-Kommission werden die Schöpfung der EU-Fördergelder und der mutmaßliche Interessenskonflikt von Premier Babiš beschrieben. Der oberste Staatsanwalt Pavel Zeman erklärte Anfang Juni, die im EU-Audit enthaltene Stellungen seien ernsthaft und können den Verdacht einer Straftat erregen. Er fügte hinzu, die oberste Staatsanwaltschaft werde ihre eigene Analyse des Dokuments ausarbeiten. Dafür wurde der oberste Staatsanwalt von Babiš sowie von Staatspräsident Miloš Zeman kritisiert. Tschechien will durch mehr Entwicklungshilfe in potenziellen Herkunftsländern zukünftige Flüchtlings- und Migrantenströme verhindern. Ein entsprechendes Paket in Höhe von 73 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 2,9 Millionen Euro, verabschiedete die Regierung am Montag. Der Fokus liegt dabei auf den Ländern Nordafrikas und Jordanien. Außerdem soll eine Klinik in Burkina Faso gefördert werden, sowie weitere medizinische Entwicklungsprojekte. Der 21. August soll in Erinnerung an die Niederschlagung des Prager Frühlings offiziell zum Gedenktag werden. Bei ihrer Sitzung am Montag hat die Regierung einen entsprechenden Entwurf abgesegnet. Dieser stammt von einer breiten Koalition von Parlamentariern im Abgeordnetenhaus vor und sieht das Datum als Gedenktag für die Opfer des Einmarsches der Truppen des Warschau-Paktes. Vor allem auf dem Land könnte in den kommenden 5 Jahren ein Drittel der Kinderärzte in Tschechien ihre Praxen schließen. Dies zeigt eine aktuelle Studie des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, die Anfang der Woche vorgestellt wurde. Grund dafür ist vor allem die Überalterung in dem Segment. Kinderärzte sind laut dem Verband in der Regel älter als andere Spezialisten. Die Arbeitslosenquote hat sich im Juni im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Laut aktuellen Angaben des Statistikamtes sind derzeit genauso wie schon im Mai 2,6% der erwerbsfähigen Tschechen ohne Job. Dies ist weiterhin der niedrigste Wert seit Mai 1997. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien sinkt seit Januar kontinuierlich. Derzeit suchen hierzulande knapp 196.000 Menschen nach einer Arbeit. Der US-amerikanische Opernstar René Fleming tritt am Dienstag bei einem Konzert in Prag auf, das anlässlich des bevorstehenden 30. Jahrestags der Samten Revolution stattfindet. Im Smetana-Saal des Repräsentationshauses wird das Prager Symphonieorchester FOK die Sopranistin begleiten. Das Orchester spielt unter der Leitung von Elia Fee, einem namhaften Schüler von Leonard Bernstein. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Franz Schubert, Giacomo Puccini und Antonín Dvořák. Die Opernsängerin bewunderte sehr Präsident Václav Havel. In Tschechien trat sie zum ersten Mal 2006 auf Schloss Nellerhaus-Eves auf. 2009 sang sie beim Konzert, das Václav Havel anlässlich des 20. Jahrestags der Samten Revolution veranstaltet hat. Zum Abschluss das Wetter. Am Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt in Tschechien. Im Süden des Landes ist gegen Abend hin mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Nach den Nachrichten darf ich Sie zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen. Sie hören den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachnja Bučan. Der Strom für tschechische Steckdosen soll weiterhin vor allem in Kernkraftwerken erzeugt werden. Darüber ist sich die Politik hierzulande einig. Nun hat die Regierung ein Konzept vorgestellt, wie ein Ausbau der Atomkraft finanziert werden soll. Mehr dazu im ersten Beitrag unseres Tagesechos. Danach hören Sie einen weiteren Hit der Schlagerlegende Karel Gott, der in dieser Woche seinen 80. Geburtstag feiert. Und zu guter Letzt blicken wir ein weiteres Mal auf die Filmfestspiele in Karlsbad zurück. Diesmal nehmen wir Sie gemeinsam mit dem österreichischen Regisseur Andreas Horvath mit auf eine ganz besondere Reise durch Nordamerika und Sibirien. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Die Politiker in Prag setzen auf die Atomkraft. Darüber herrscht ein Konsens von rechts bis links, ob Regierung oder Opposition. Erklärtes Ziel ist, einen oder mehrere neue Reaktorblöcke zu bauen. Viele Jahre lang stand das Vorhaben still, weil der Energiekonzern ČEZ vom Staat gewisse Preisgarantien gefordert hatte. Doch keine Regierung wollte diese bisher geben. Am Montag hat nun das Kabinett ein Investitionsmodell für den Ausbau der Atomkraft beschlossen. Telianza berichtet.
Der Energiekonzern ČEZ soll selbst den Ausbau der Atomkraft finanzieren, und zwar über seine Tochtergesellschaften. Doch der Staat hilft dabei, an günstige Kredite zu gelangen. Das ist das Modell, das vom Kabinett am Montag gebilligt wurde. Jaroslav Míl ist tschechischer Regierungsbeauftragter für Atomenergie.
Wenn ein Privatunternehmen ein Atomkraftwerk baut, dann liegt der Zinssatz für den Kredit doppelt so hoch wie beim Staat als Investor. Und dies führt zu einer dramatischen Erhöhung der Kosten je gebauter Megawattstunde Strom.
Das Modell ist allerdings nur möglich, weil ČEZ selbst ein halbstaatlicher Konzern ist. Dennoch kann die Regierung dem Unternehmen ihren Plan nicht aufzwingen. Im Herbst stehen daher Verhandlungen an mit der Leitung des Energiekonzerns. Wenn alles klappt, würden zu Ende des Jahres der Staat und ČEZ einen gemeinsamen Vertrag schließen. Obwohl also noch nichts entschieden ist, sprach Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček am Montag im tschechischen Fernsehen von einem wichtigen Schritt.
Die Regierung hat heute den Mechanismus gestartet, mit dem der Prozess zum Bau eines oder mehrerer Reaktorblöcke eingeleitet wird. Bisher wurde darüber nur diskutiert, manche würden sogar sagen spekuliert.
Klar ist seit Montag auch, dass zunächst das Atomkraftwerk Dukovany nahe der Grenze zu Österreich ausgebaut werden soll. Dies ist der ältere der beiden tschechischen Meiler, dessen Laufzeit erst letztens verlängert wurde. Der neue Block dort soll eine installierte Leistung von 1200 Megawatt erhalten. Bisher stehen dort vier Blöcke mit jeweils 500 Megawatt Leistung. Das Investitionsmodell rechnet aber auch damit, dass der Staat selbst die Bedingungen für den Reaktorbau entscheidend ändern könnte. In dem Fall müsste er dann mögliche Verluste bei ČEZ kompensieren. Entsprechende Szenarien sind ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen im Herbst. Eine weitere große Unbekannte sind die Kosten für den neuen Block. Der Atomenergiebeauftragte Míl wagte indes eine Schätzung.
Falls der Bau gut vorbereitet ist, dann bewegt sich die Summe bei einem Wert zwischen 125 Milliarden und 145 Milliarden Kronen. Selbstverständlich kann es aber zu allen möglichen Änderungen kommen.
Umgerechnet bedeutet dies 5 bis 5,8 Milliarden Euro. Das aber halten die Kleinaktionäre bei ČEZ für schwer untertrieben. Der Wirtschaftsanalytiker Michael Schnobber vertritt die Rechte dieser Teilhaber.
Diese Zahlen werden bei den Großmächten in der Atomenergie sowohl in Europa als auch in den USA um mehr als das Doppelte übertroffen.
Warum aber bürdet sich Tschechien überhaupt eine solch schwierige Investition auf? Industrie- und Handelsminister Havlíček erläuterte seine Sicht und die der meisten tschechischen Politiker. Im Interview für das tschechische Fernsehen bemühte er den Vergleich mit Deutschland.
Dort bestehen ganz andere geografische Voraussetzungen als in Tschechien, vor allem für die Windenergie. Wir sind im Grunde nicht in der Lage, ohne Atomkraft auszukommen. Über 40% des tschechischen Stroms werden bei uns immer noch in Kohlekraftwerken produziert. Doch wir haben uns verpflichtet, die meisten von ihnen abzuschalten. Und diese Produktionsleistung müssen wir ersetzen.
Die alternativen Energien haben in Tschechien derzeit einen Anteil von 14% am Gesamtmix. Laut Havlicek lässt sich dies bis 2030 etwa auf 23 oder 24% erhöhen. Umweltschützer halten dies allerdings für wenig ambitioniert. Sie denken, dass sich die Kohlekraftwerke auch abschalten ließen, ohne neue Reaktorblöcke zu bauen. Unter anderem verweisen sie auf die umfangreichen tschechischen Stromexporte. Außerdem setzen sie auf Maßnahmen, um Strom und Wärme effizienter zu nutzen.
Soweit der Beitrag von Till Janzer. Am Sonntag feiert Tschechien den 80. Geburtstag der Schlagerlegende Karel Gott. Sie hören in dieser Woche deshalb jeden Tag einen der größten Hits des Meisters, wie man Karel Gott hierzulande liebevoll nennt. Ab Mittwoch können Sie dann abstimmen und sogar etwas gewinnen. Nun nehmen wir Sie aber erst einmal mit in Ihre Kindheit.
In einem unbekannten Land.
Der größte Hit der Goldenen Stimme aus Prag ist eigentlich durch einen Zufall entstanden. Karel Gott glänzte schon seit Ende der 1960er Jahre regelmäßig auf den Bühnen in den deutschsprachigen Ländern. 1975 schlenderte der Schlagerstar durch München und traf dort zufällig seinen tschechischen Komponistenfreund Karel Svoboda. Dieser hatte einen frischen Text von Florian Cusano in der Tasche und fragte Gott, ob er denn mit ihm nicht den Titelsong für eine Zeichentrickserie einsingen wolle. Und nach nur einer halben Stunde im Münchner Studio Svobodas war die Biene Maya auf Band. Schnell wurde die deutsch-japanische Comic-Verfilmung der Romane von Waldemar Bonsels Kult. Und die kleine, freche, schlaue Biene Maya aus dem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit machte Karel Gott in Westdeutschland endgültig zum Superstar. 40 Jahre lang begleitete sein Gesang gemeinsam mit einer Instrumentalversion von James Last die Serie und eroberte so unzählige Kinderherzen. Karel Gott sang das Intro zur Biene Maya auch noch auf Tschechisch. Der Kultsong von Svoboda und Cusano wurde aber noch in viele weitere Sprachen der Welt übersetzt. In Deutschland gab es 2013 eine computeranimierte Neuauflage der Biene Maya. Den Titelsong dafür steuerte Helene Fischer bei. Doch einmal ganz ehrlich, bei Biene Maya denkt wohl jeder erst einmal an die unverwechselbare Stimme des Meisters aus Prag.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Was ihr gefällt, wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 erzähle uns von dir. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese geh und kleine Bienen fliegen seh, denk ich an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Was ihr gefällt, wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine freche Biene Maya. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 erzähle uns von dir. Maya, alle lieben Maya. Maya, 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 Maya.
Zur Erinnerung, in dieser Woche spielen wir jeden Tag einen der größten Hits von Karel Gott. Ab Mittwoch können Sie dann über den besten Song abstimmen und am Ende eine CD mit Liedern der Schlagerlegende gewinnen. Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Webseite. Sie sind auch weiterhin bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Und wir kommen nun zur Kultur. Der österreichische Regisseur Andreas Horvath hat mit Lilian bereits bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen gesorgt. Nun hat er seinen Roadmovie auch beim Festival in Karlsbad vorgestellt. Auf der Terrasse des Hotel Thermal hatte Margareta Gachlíková mit dem Filmemacher über lange Wanderungen durch Nordamerika und die Wahrhaftigkeit in Dokumentarfilmen gesprochen.
Herr Horvath, Sie spielen beim Filmfestival in Karlsbad eine doppelte Rolle. Einerseits sind Sie Jurymitglied im Wettbewerb der Dokumentarfilme, aber Sie haben auch Ihren jüngsten Film in Karlsbad vorgestellt. Also worum handelt es sich bei diesem Film, Lilian?
Der Film ist inspiriert von einer wahren Geschichte, die ich vor 15 Jahren gehört habe, und seit ich das erste Mal die Geschichte gehört habe, möchte ich diesen Film machen. Also seit 15 Jahren versuche ich, das Geld aufzutreiben, und verschiedene Produzenten haben versucht, mir zu helfen, und es hat erst jetzt geklappt mit Ulrich Seil. Es hat in den 1920er Jahren eine Russin gegeben, Lillian Elling. Also wir haben nur den Vornamen genommen für unseren Film. Lillian Elling, die in New York gelebt hat, eine Russin war und eines Tages aufgebrochen ist, um zu Fuß nach Russland zurückzugehen. Also sie wollte die Beringstraße überqueren, und um in ihre Heimat zurückzukehren. Und nur durch Zufall ist sie gefunden worden in British Columbia, ist sie aus dem Wald gekommen, also Waldarbeiter haben sie entdeckt. Und sie wollte nicht sehr viel sprechen, konnte nicht sehr viel sprechen, auch nicht sehr gut Englisch. Aber was sie gesagt hat, war, dass sie Russin ist, aus New York kommt und zurück nach Russland zu Fuß geht. Und damals hat es zwei Zeitungsartikel über sie gegeben in lokalen Zeitungen. Und das ist eigentlich so ziemlich alles, was wir über sie wissen. Sie ist dann verschwunden. Sie ist das letzte Mal gesehen worden in Dawson City, und der Rest ist Gerüchte, dass sie versucht hat, mit einem Boot den Yukon River hinunter zu segeln. Man weiß eigentlich nicht, wo sie gelandet ist und ob sie es geschafft hat, die Beringstraße zu überqueren. Und das hat mich von vornherein einfach fasziniert, wie die meisten Menschen. Also das ist es gibt eine Oper mittlerweile auch. Es gibt einige Bücher über sie, fiktional, aber auch eine Journalistin hat eigentlich sehr viel recherchieren können über die wahre Lillian Elling. Aber ich wollte von vornherein nur diesen Kern der Geschichte lassen und das ins Heute transferieren und einen Film machen, der einen Roadmovie, dessen Ausgang für mich selber auch unklar ist. Also ich wusste, es gab kein Drehbuch, und ich wusste nicht, wo wir enden, wie wir enden und welche Szenen wir bekommen werden.
Also der Film ist erst im Prozess der Dreharbeiten entstanden.
Ja, so ist es. Wir haben ein sehr kleines Team gehabt, 5 Leute maximal. Oft war ich nur zu zweit mit der Darstellerin. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung, welche Route wir nehmen, das ist klar. Aber habe zwischen den Drehblöcken, wir hatten 7 Drehblöcke zu je 2 Wochen, und dazwischen habe ich recherchiert und für den nächsten Drehblock Drehorte gefunden, Leute gesucht. Und eigentlich, wir haben gar keine Schauspieler. Auch die Hauptdarstellerin ist keine Schauspielerin eigentlich. Also es ist eigentlich ein Film, der wirklich nur mit Laien gemacht ist.
Das muss wahrscheinlich sehr abenteuerlich auch für Sie gewesen sein. Nicht nur für die Frau damals, aber auch also jetzt diesen Weg zu gehen. Sie haben Ihrem Weg wahrscheinlich einen Weg gefolgt.
Wir sind ein bisschen länger in den USA geblieben. Also die richtige Lillian ist früher nach Kanada gekommen, weil das einfach die diagonale Linie ist. Und es ist in Kanada einfach der mittlere Westen von Kanada, da gibt es nicht sehr viel Unterschiedliches, nicht sehr viel, was uns Europäern viel sagt. Wenn ich von New York einfach nur Richtung Westen gehe, dann kommen die Great Lakes, dann kommt der Mississippi, dann kommt der Missouri. Das sind einfach diese drei größten, und mit dem Yukon zusammen sind das die drei größten Flüsse in Amerika, in Nordamerika, die ich überqueren muss. Da waren für mich mehr Wiedererkennungseffekt für Menschen. Da gibt es Mount Rushmore, da gibt es die Badlands. Aber ja, also deswegen war der Weg ein bisschen ein anderer als für die richtige Lilian. Aber wie gesagt, das war für mich nie wichtig, wieder zu finden, die richtige Geschichte oder auch ihre Motive. Werden in dem Film ja eigentlich nicht thematisiert. Also warum sie das gemacht hat, da können wir nur raten.
Und der Film spielt in der heutigen Zeit.
Ja, genau. Ich wollte auch nicht jetzt die 1920er Jahre wieder auferstehen lassen. Der Film ist sehr dokumentarisch gedreht. Und ja, insofern ist es auch ganz wichtig, so das heutige Amerika zu zeigen.
Sie sagen, der Film ist dokumentarisch gedreht. Bisher haben Sie hauptsächlich Dokumentarfilme gemacht. Was war der größte Unterschied jetzt, wenn Sie die Arbeit an dem Spielfilm gewagt haben?
Ich glaube, der größte Unterschied für mich war wirklich das Team und die Größe des Projekts. Aber ich bin eigentlich nicht gewohnt, mit Team zu arbeiten. Also ich hatte eine Assistentin, ich hatte einen Tonmenschen. Eine Darstellerin, das war natürlich auch das erste Mal, obwohl, ja, eigentlich ist jeder Protagonist in einem Dokumentarfilm auch ein Darsteller. Die Grenzen verschwimmen, also sind meine Dokumentarfilme auch teilweise nicht so klassische Dokumentarfilme. Also mein letzter Film, Helmut Berger, über den Schauspieler, ist auch sehr stark eigentlich über einen Schauspieler, der sich selbst spielt. Und ich glaube, der Unterschied war einfach die Größe des Projekts, der Umfang. Wir haben 9 Monate gedreht in Nordamerika. Und 6 Wochen in Chukotka, in Sibirien. Das sind schon sehr lange Drehzeiten.
Sie sagen, Sie haben ein Team gehabt, aber trotzdem stehen Sie als Regisseur, als Drehbuchautor, als Kameramann. Ist das für Sie wichtig, alles selbst zu machen?
Ich denke, es ist wichtig für mich, ja. Also ich habe als Fotograf angefangen zu arbeiten. Das, was ich sehe und was ich machen will, umzusetzen verbal, damit es wer anderer dann filmt, das ist einfach der direkte Weg, wenn ich es selber mache. Und in der Musik war es vielleicht ähnlich. Es war nicht klar von vornherein, dass ich die Musik mache, aber mein Cutter hat teilweise Musik verwendet für Szenen, die mir nicht gefallen hat. Und dann habe ich einfach selber Skizzen gemacht und gesagt, so sollte das eher klingen. Und es ist einfach immer mehr geworden. Und plötzlich war irgendwie, haben wir mal gesagt, ja, das ist eigentlich schon die Musik für den Film. Aber ich denke, es ist kein Fehler, wenn das alles aus einer Hand kommt. Es wird persönlicher dadurch und ja.
Es ist dann tatsächlich Ihr Film.
Meine Vision von dieser Geschichte, ja.
Sie sind jetzt beim Filmfestival in der Jury der Dokumentarfilme. Was ist wichtig an einem Dokumentarfilm für Sie? Was ist das wichtigste Kriterium, damit der Streifen gut ist?
Wahrhaftigkeit. Und damit meine ich die Wahrhaftigkeit, die der Filmemacher oder die Filmemacherin sich selbst gegenüber hat und beibehält. Also nicht unbedingt dem Thema gegenüber, sondern dass man sich selbst treu bleibt in dem, was man erzählen will. Weil, wie ich sage, es ist meine Vision, Lilian, und genau das Gleiche gilt für einen Dokumentarfilm für mich. Es sollte die Vision des Filmemachers sein und das ist ganz klar. Es muss jedem klar sein, wenn er einen Dokumentarfilm sieht, dass es eine völlig subjektive Sache ist. Und wenn man sich selbst treu bleibt, das spürt man, glaube ich, wenn man den Film sieht und das ist das Wichtigste.
Das ist also auch das wichtigste Kriterium für Sie bei der Beurteilung der Filme im Wettbewerb?
Es ist ein sehr wichtiges Kriterium, ja. Aber ich schätze auch sehr den Austausch mit den anderen Jurymitgliedern und es ist ein Prozess, bei dem man auch sehr viel lernt immer. Also ich kann lernen von einer anderen Sichtweise, von einer anderen Herangehensweise an Filme. Es ist ein sehr interessanter Austausch.
Wie ist Ihre Beziehung zu dem Festival in Karlsbad? Sie sind nicht zum ersten Mal hier, sondern 2006 haben Sie mit einem Film hier schon einen Preis gewonnen. Wie war die Entwicklung weiter?
Ja, ich habe den Preis gewonnen 2006, dann war ich irgendwann mal in der Jury für East of the West und dann bin ich mit einigen Filmen auch wieder hier gewesen. Ich kenne mittlerweile den Karel Och sehr gut, wir sind sehr befreundet und ich schätze das Festival sehr. Die Stadt ist fantastisch, es ist immer ein Geschenk für mich, hier sein zu können.
Ein Gespräch mit dem Regisseur Andreas Horváth. Margareta Kachlíková hat ihn vors Mikrofon gebeten. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Denken Sie dran, es lohnt sich immer wieder einen Blick auf unsere Seiten bei Facebook und Twitter zu werfen. Dort haben wir immer durchgehend die interessantesten und aktuellsten Infos aus Tschechien für Sie. Am Mikrofon war Strachnja Bučan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch.